warum wir über den Islam nicht reden können. Kennt jemand im Saal einen Perser? Wenn ja, haben Sie schon einmal den Fehler begangen, diesen Perser als Araber zu bezeichnen? Diesen Fehler würden Sie kein zweites Mal machen. Zu verstörend wären die Reaktionen Ihres persischen Bekannten. Sollte er ein Freund sein, könnte es passieren, dass er Ihnen die Freundschaft kündigt. Zu sagen, Perser mögen keine Araber, wäre untertrieben. Würden Sie das Opfer Ihrer Verwechslung nach den Ursachen seines Ressentiments fragen, würde er Sie darüber aufklären, dass der in Anführungszeichen kulturell hochstehende Iran im 7. Jahrhundert von den wiederum in Anführungszeichen primitiven Arabern erobert wurde. Würden Sie das Thema an dieser Stelle nicht wechseln, würden Sie erfahren, dass der Iran auch von Alexander dem Großen und den Mongolen erobert wurde. Dass die mongolische Eroberung im 13. Jahrhundert stattfand, also jüngeren Datums ist als die arabische. Dass die Mongolen bei ihren Eroberungszügen ungleich grausamer vorgingen als die Araber. Dass es im Iran aber weder ein Ressentiment gegen Mongolen noch gegen Griechen gibt. An dieser Stelle müssten Sie sich die Frage stellen, warum gerade die Araber, also warum gibt es gerade dieses Ressentiment gegen die Araber? Die Antwort auf diese Frage wird die Tatsache berücksichtigen oder mit berücksichtigen müssen, dass die Araber im Unterschied zu den Griechen und den Mongolen den Iranern den Islam gebracht haben. Und man muss kein Psychoanalytiker sein, um daraus zu schließen, dass die Iraner den Islam meinen, wenn sie die Araber bashen. Bewusst oder unbewusst scheint die Chiffre Araber für den Islam zu stehen. Hier tarnt sich also offenbar die Abneigung gegen die eigene Religion, also ein seltsames Phänomen, als rassistisches Ressentiment. Also die Abneigung gegen die eigene Religion tarnt sich als rassistisches Ressentiment. Sehr durchsichtig wird dieser Zusammenhang in der weit verbreiteten Bezeichnung der Islamischen Revolution von 1979 seitens sehr vieler Iraner als arabische Invasion, was natürlich Unsinn ist, weil das waren die Iraner, die diese Revolution gemacht haben und das waren also iranische Islamisten oder wie immer man die bezeichnen will, die die Macht übernommen haben und keine Araber. Aber in dieser Bezeichnung als zweite arabische Invasion wird dieser Zusammenhang durchsichtig, also diese Gleichsetzung von die Araber und der Islam. So quasi die Araber haben uns erobert und wir hatten ja früher die zarathustrische Religion und das ist sozusagen was Fremdes und aufgepfropftes. Das ist die Vorstellung dahinter. In Europa gibt es zu diesem Phänomen ein interessantes Pendant, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Rechte und rechtsextreme Parteien, die mittlerweile bis tief in die politische Mitte hinein die Diskurshoheit erobert haben, reden über den Islam und meinen, wie zum Beispiel in Österreich oder Deutschland, die Türken oder wie in Frankreich die Araber. Auch hier handelt es sich, wie im Fall des iranischen Anti-Arabismus, nicht um einen bewussten Etikettenschwindel. Die Islamablehnung der europäischen Rechten und Konservativen und Teilen der Sozialdemokratie ist authentisch. Als es etwa anlässlich der Erstürmung der sogenannten Gaza-Flotte durch israelisches Militär im Mai 2010 in Wien zu anti-israelischen Demonstrationen kam, an denen vorwiegend Moslems teilnahmen und bei denen unter anderem auch antisemitisch gehetzt wurde, eine Parole war Hitler erwache, war es ausgerechnet die traditionell antisemitische FPÖ, ja, die sich darüber am lautesten echauffierte. Dieser, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, seltsame Pseudo-Anti-Antisemitismus der FPÖ, ja, oder der neuen Rechten oder auch dieser Pseudo-Feminismus der neuen Rechten, auch von der Marine Le Pen, ist vielleicht etwas, worüber wir dann im Anschluss diskutieren sollten. Man könnte jetzt sagen, dass dieses Phänomen des Islams die Rechten dazu verleitet, scheinbar emanzipatorische und traditionell linke Positionen einzunehmen. Es gab vor einigen Jahren in Wien ein FPÖ-Plakat, freie Frauen statt Kopftuchzwang. Hier sozusagen rechte Parteien, die traditionell mit dem Feminismus natürlich gar nichts am Hut haben, dann den Feminismus benutzen als Vehikel für den Rassismus. Es wäre aber, und das finde ich den spannendsten Punkt an der Stelle, niemandem würde einfallen zu sagen, aha, also weil hier feministische Argumente verwendet werden seitens der Rechten, um Rassismus zu transportieren, ist der Feminismus an sich rassistisch. Ne? Aber sehr wohl gibt es dieses Argument dann, wenn eben rechte Rassisten sozusagen Islam, Ablehnung von Islam, Islamkritik, wie man das nennen will, Religionskritik sozusagen verwenden, um Rassistisches zu transportieren. Da passiert es sehr wohl und sehr oft, dass es dann heißt, jemand, der den Islam als Glaubenslehre kritisiert, sei rassistisch. Also es ist spannend, dass diese falsche Verknüpfung dort sehr wohl passiert. Bis hierher scheinen die Debattenlage sowie mögliche Lösungsansätze klar auf der Hand zu liegen. Man müsste den Rassisten einfach die Anti-Islam-Maske vom Gesicht reißen und das rassistische Ressentiment in all seiner Erbärmlichkeit bloßstellen. In der Realität der politischen Debatten erscheint die Sache aber nicht so einfach. Was sich paradoxerweise am besten an den Reaktionen deklarierter Gegner rassistischer Hetze ablesen lässt. Etwa in dem im November 2010 publizierten Aufruf deutscher und österreichischer Intellektueller mit dem Titel Schluss mit der Integrationsdebatte. Also das war ein unterstützenswerter Aufruf, Schluss mit der Integrationsdebatte, aber es heißt dort, Zitat, Islamfeindlichkeit bietet einen wesentlichen Anknüpfungspunkt für mediale Auseinandersetzungen. Denn Islamfeindlichkeit wird nicht als Rassismus anerkannt. Ende des Zitats. Für die Verfasser des Aufrufs Schluss mit der Integrationsdebatte ist Islamfeindlichkeit also Rassismus. Statt die Vertauschung der beiden Diskurse, also des Anti-Islam-Diskurses und mit dem Diskurs der Rassisten zu kritisieren und den Anti-Islam-Diskurs als das zu entlarven, was er ist, nämlich ein Ersatzdiskurs für Rassismus, werden im Gegenteil Anti-Islam-Diskurs und Rassismus miteinander identifiziert und der Diskurs der Rassisten damit einzementiert. Wer Islamfeindlichkeit oder diesen falschen Begriff Islamophobie mit Rassismus gleichsetzt, erklärt die Zugehörigkeit zum Islam zu einem unabänderlichen, quasi rassischen Merkmal. Rasse ist natürlich ein Hirngespinst der Rassisten, eine imaginäre Kategorie. Dennoch aber hat dieser Wahn Methode und reale Ursachen und auch handfeste reale Auswirkungen. Und daher kann man auch nicht beliebig, diesen Begriff nicht beliebig verwenden. Ich glaube, dass eine Ursache für diese Verwirrung, die besteht in den Islamdebatten, unter anderem auch ist, weil wir eigentlich nicht wissen, was Rassismus überhaupt ist. Ne? Und das mag auch mit eine Rolle dabei spielen, dass diese unglückselige Gleichsetzung von Islam, Ablehnung von Islam, Kritik am Islam und Rassismus stattfindet. Die Gleichung Islamfeindlichkeit ist gleich Rassismus geht offenbar vom Konzept des kulturellen Rassismus aus. Von der richtigen These also, dass heute, da der Begriff Rasse diskreditiert ist, fremdenfeindliche Ressentiments in Begriffen der Kultur oder eben der Religion transportiert und politisch salonfähig gemacht werden. Stichwort Leitkultur, christliches Abendland, Kampf der Kulturen etc. Statt aber gegen die unausgesprochenen Grundannahmen eines solchen Ersatzrassismus anzuschreiben und anzureden, statt mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass weder Religionen noch Kulturen unauflöslich mit einer bestimmten Gesellschaft oder mit bestimmten Individuen verbunden sind, dass Menschen ihre Religion auch ändern, dass Religionen, wie im Lauf der Geschichte immer wieder der Fall, schlicht aussterben können. Vor allem, dass Individuen nicht auf ihre Kultur oder ihre tatsächliche oder vermeintliche Religion reduzierbar sind. Stattdessen bleiben die in Anführungszeichen linken und liberalen Kritiker der Rassisten, indem sie die rassistische Verknüpfung von Religion oder Kultur einerseits und bestimmten Gesellschaften oder Individuen andererseits oder Rasse andererseits unhinterfragt übernehmen bei den Vorgaben der Rassisten. Zugleich spricht der Linke, wieder in Anführungszeichen, und liberale Diskurs, eben weil er die Identitätsvorgaben der Rechten, Klammer auf, Türke ist gleich Moslem, Klammer zu, akzeptiert, Kulturen und Religionen, also hier den Islam, gleichsam heilig und entzieht sie damit jeder substanziellen Debatte. Augenfällig wird diese unausgesprochene Heiligsprechung des Islams etwa am Argwohn, der den organisierten Ex-Moslems entgegenschlägt. In vielen linken und liberalen Medien des deutschen Sprachraums werden Ex-Moslems häufig als schrille Hysterikerinnen dargestellt, deren persönliche Betroffenheit ihnen ein angemessenes Reden über den Islam verunmöglicht. Das gilt vor allem für die Vorsitzende der, Vereinigung der Ex-Moslems, Mina Ahadi, eine iranischen Kommunistin. Während man also im Iran über den Islam redet, indem man nicht über ihn redet, sondern über die Araber, man in Deutschland und Österreich nur scheinbar über den Islam redet und die Türken meint, oder aber jedes substanzielle Reden über den Islam verunmöglicht, indem man ihn sakrosankt stellt, werden Iraner oder Araber oder Türken, die sich in Europa kritisch über den Islam äußern oder sich von ihm abwenden, als Menschen wahrgenommen, die nicht angemessen über den Islam reden können und es daher am besten unterlassen sollten. Für Kulturrassisten, und solche finden sich mittlerweile auch in den Reihen der Grünen, funktionieren Begriffe wie unsere Kultur oder unsere Leitkultur immer nur als Gegenbegriffe, vor allem eben gegen den Islam. Ein Begriff, der seinerseits inhaltsleerer und unbestimmter nicht sein könnte. Über die üblichen medialen Schlagworte hinaus wissen wir über den Islam in der Regel noch weniger zu sagen als über unsere Kultur. Mehr noch, wir dürfen über ihn nichts Relevantes sagen und dieses unausgesprochene und dennoch wirkmächtige Tabu hat noch andere Gründe als die unglückselige Gleichsetzung der Ablehnung des Islams mit Rassismus. Um diese anderen Gründe zu verstehen, müssen wir uns wieder einmal der Gretchenfrage stellen. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Zwischen 1970 und 2008 hat sich die Zahl der Konfessionslosen in Deutschland verzehnfacht. Von 3,9% im Jahre 1970 auf über 34% im Jahr 2008, Tendenz steigend. In den neuen Bundesländern bezeichnen sich bis zu 80% der Bevölkerung als konfessions- bzw. religionslos. In eben diesem tendenziell konfessionslosen Deutschland erschien im Oktober 2007 das religionskritische Kinderbuch »Wo bitte geht's zu Gott?«, fragte das kleine Ferkel von Michael Schmidt-Salomon. Darin wird die Geschichte eines Igels und eines Ferkels erzählt, die sich, angeregt durch ein Plakat mit der Aufschrift »Wer Gott nicht kennt, dem fehlt etwas«, auf die Suche nach Gott begeben. Sie treffen auf einen Rabbi, der ihnen erzählt, Gott hätte den Menschen, weil sie an eingebildete, falsche Götter geglaubt hätten, die Sintflut geschickt. Sie fragen ihn, ob er sich sicher sei, dass nicht auch jener Gott, an den er, der Rabbi, glaube, eine Einbildung sei. Woraufhin er sie aus seinem Gotteshaus wirft. Danach treffen sie einen Mufti, der ihnen mit der Hölle droht, weil sich das Ferkel weigert, sich fünfmal am Tag zu waschen. Und schließlich einen christlichen Bischof, vor dem sie flüchten, nachdem er erklärt, dass es sich bei den Keksen, die das Ferkel in der Kirche gefunden und in den Mund gesteckt hatte, um den Leib Christi handle. Am Ende ändern der Igel und das Ferkel die Aufschrift auf dem Plakat: Wer Gott kennt, dem fehlt etwas, nämlich da oben. Es geht mir hier nicht darum, dass inhaltlich um das Ferkelbuch, also diese Art von positivistischer Religionskritik ist nicht meine Art von Religionskritik. Es geht mir um die Reaktionen auf das Ferkelbuch, auf die wir jetzt kommen, zurück zur Lesung. Das Ferkelbuch war Gegenstand heftiger Kontroversen. Wenige Wochen nach seinem Erscheinen beantragte die deutsche Familienministerin, die ist heute Verteidigungsministerin übrigens, es auf den Index jugendgefährdender Medien zu setzen. Die Süddeutsche Zeitung begrüßte das Indizierungsverfahren und bezeichnete das Ferkelbuch als fundamentalistisch. Die Zeit lehnte die Indizierung zwar ab, immerhin, nannte aber Michael Schmidt-Salomon einen selbstgerechten und eindimensionalen Religionshasser. Waren es beim Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte durchwegs nicht religiöse Intellektuelle, die den Islam vehement in Schutz nahmen, so sahen sich bei der Debatte über das Ferkelbuch liberale Medien und Organe eines säkularen Staates veranlasst, die Religion als solche in ungewohnt aggressiver Weise in Schutz zu nehmen. Die Ferkelbuch-Debatte und der Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte sind symptomatisch. Sie zeigen, wie wir es zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Religion halten. In einem tendenziell religionslosen Deutschland oder auch Europa wird Religion immer heiliger. Wer es nicht glaubt, und ich spreche auch und vor allem diejenigen an, die sich als nicht religiös, agnostisch oder atheistisch bezeichnen, wer es nicht glaubt, möge sich seine Reaktion vor Augen führen, als er gerade vorhin oder wo auch sonst immer zum ersten Mal von der Existenz eines religionskritischen oder sagen wir ruhig religionsfeindlichen Kinderbuches erfahren hat. Offenbar stellt ein religionsfeindliches Kinderbuch heute auch für Agnostiker und Atheisten einen ungleich größeren Tabubruch dar als Kinderbücher, die sich der sexuellen Aufklärung annehmen. Das ist ja schon Schnee von gestern. Im Gymnasium war ich als Nichtchrist vom Religionsunterricht befreit. Dennoch besuchte ich regelmäßig den katholischen Unterricht Don Camillos, eines rundlichen Pfarrers, der seinen Spitznamen seiner Schlagfertigkeit und seiner Streitlust verdankte. Bei Don Camillo hatte jede Unterrichtsstunde einen Titel, den er zu Stundenbeginn an die Tafel schrieb. Einmal trug die Stunde den Titel »Früher war der Sex tabu, heute die Religion«. Und Don Camillo leitete die Stunde mit den Worten ein: »Sie dürfen heute alles sein, Kommunist, Atheist, Anarchist, Sadist, Masochist, aber sagen Sie mal, ich bin fromm.« Ende des Zitats. Don Camillo hatte recht. Die Behauptung, dass Religion tabu sei, hat heute sogar noch mehr Berechtigung als damals in den 80er Jahren, als er sie formulierte. Heute ist Religion allerdings in einem ganz anderen Sinn tabu, als es Don Camillo im Sinn hatte. Tabu stammt aus dem Sprachraum Polynesiens und bedeutet heilig in einem spezifischen Sinn. Orte, Gegenstände oder Personen, die im Sinne des Tabus heilig sind, müssen streng gemieden werden. Von ihnen geht eine gefährliche Kraft aus. Diese Verknüpfung des Heiligen mit dem Unantastbaren, weil Gefährlichen, kennen wir auch aus der christlichen Tradition und der Mythologie, zum Beispiel der Griechen. Als sich Zeus der sterblichen Semele in seinem vollen Glanz zeigt, verbrennt sie. Und der Auferstandene hält dem Johannesevangelium zufolge Maria Magdalena mit dem Ausruf Noli me tangere, also berühre mich nicht, davon ab, ihn zu umarmen. Eines Tages, sagte der Rabbi, ärgerte sich Gott so sehr über die Menschen, dass er beschloss, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Alles Leben? Fragte das Ferkel erschrocken. Alle Menschen, Babys, alle Omas und alle Tiere, ja, alles Leben, antwortete der Rabbi. Ende des Zitats. Aufgrund dieser Stelle machte das deutsche Familienministerium dem Ferkelbuch den Vorwurf des Antisemitismus, da es die jüdische Religion als menschenverachtend und grausam darstelle. Für Ursula von der Leyen, die damalige deutsche Familienministerin, immerhin Ministerin im Dienste eines säkularen Staates, ist Religion offensichtlich tabu, heilig und zugleich unantastbar. Als steckten in der Religion gefährliche Kräfte, die beim bloßen Benennen bestimmter ihrer Inhalte freigesetzt werden können. Konsequenterweise forderte sie die Indizierung eines Buches, bloß weil es nacherzählt, was auch im Alten Testament über die Sintflut steht. Dort allerdings drastischer. Zitat: Ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln im Himmel, heißt es in der Genesis. Demselben Tabuverhalten begegnen wir beim Reden oder Nichtreden über den Islam. In Diskussionen über den Islam wird bekanntlich über alles Mögliche geredet, Migration, Terrorismus, Integration, außer über den Islam. In den seltenen Fällen, wo jemand dieses Sprechverbot durchbricht und tatsächlich etwas über den Islam sagt, indem er zum Beispiel aus dem Koran zitiert, entsteht häufig eine seltsam peinliche Atmosphäre, als hätte jemand ein obszönes Geheimnis verraten. In weiterer Folge wird dem Tabubrecher mitgeteilt, dass es den Islam gar nicht gebe, mit der niemals ausgesprochenen Konsequenz, dass man über dies Nicht-Existente auch nicht sprechen kann. Diese Sonderstellung, die der Islam vor allem in liberalen und in Anführungszeichen linken Debatten des Westens genießt, hat mit einer Art Beißhemmung zu tun. Man will nicht zuletzt angesichts der Hetze gegen Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern nicht dem Eurozentrismus das Wort reden und überheblich scheinen, indem man die eigene über die fremde Kultur stellt. Das scheint nachvollziehbar. Problematisch dabei ist, dass nicht religiöse Liberale und Linke sich hier unversehens als doch irgendwie christlich outen. Denn gäbe es keine Identifizierung mit dem Christentum, wäre die Sorge, den Eindruck der eigenen Überheblichkeit ausgerechnet dadurch zu erwecken, dass man in den Verdacht kommt, das Christentum als dem Islam überlegen darzustellen, gegenstandslos. Und abgesehen davon, dass in einem solchen Diskurs der Schonung eine gehörige Portion Geringschätzung mitschwingt, Klammer auf, ich schone dich, weil du schwach bist und die ganze Wahrheit nicht vertragen würdest, Klammer zu, stellt sich die Frage, inwieweit der sogenannte muslimische Andere unserer Schonung überhaupt bedarf. Denn möglicherweise sitzen wir, die wir unseren eigenen unbewussten Glauben verleugnen, einem weiteren Missverständnis auf, wenn wir auf der anderen Seite dem traditionellen Moslem eine umso lückenlosere Identifikation mit seinem Glauben zuschreiben.